Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel und damit zugleich zu einem Eroberungsfeldzug durch das Land Kanaan. Denn nüchtern betrachtet geht es genau darum im alttestamentlichen Buch Josua. Die Israeliten erobern Städte und Landstriche, um sich im Land Kanaan breit machen zu können. Aber darf man deshalb von einem Eroberungsfeldzug sprechen? Nun, die Frage ist, aus welcher Position man die Sache betrachtet und welche Argumente man zu akzeptieren bereit ist. Die Landnahme Kanaans. Es fällt schwer, sie als Eroberungsfeldzug zu bezeichnen, obwohl die Israeliten zweifellos das Land erobern und mit vielen Einwohnern kurzen Prozess machen. Dennoch kommt es darauf an, von welcher Position aus man die Sache betrachtet. Versuchen wir uns zunächst in die Lage der kanaanitischen Völker zu versetzen. Zum Teil konnten sie beobachten, wie die Israeliten von jenseits des Jordans plötzlich in ihr Gebiet hereinschwappten. Mitten während der Hochwasserperiode hatte sich der Jordan plötzlich aufgestaut, so dass dieses fremde Volk trockenen Fußes den Fluss durchqueren konnte. Und dann ging alles ziemlich schnell. Zuerst wurde die Stadt Jericho erobert, dann die Stadt Ai. Dann verbündeten sich die Israeliten mit den Gibeonitern, die wiederum selbst eine Allianz mit drei weiteren benachbarten Städten gegründet hatten. Als die Stadt Gibeon von 5 Amoriterheeren angegriffen wurde, musste Israel eingreifen wegen des Bundes, der mit den Gibeonitern geschlossen worden war. Das Ergebnis? Die Israeliten können insgesamt 6 weitere Städte in der Südhälfte Kanaans einnehmen. Betrachten wir das Ganze aus der Sicht der Israeliten, so lässt sich erstens feststellen, dass Kanaan das Land ist, das Gott bereits vor vielen Generationen seinem Volk zugesagt hat. Bereits zum Stammvater Abraham sagte Gott: Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. So gesehen sind die Israeliten keine Eindringlinge, die die Kanaaniter einfach platt machen, sondern Rückkehrer, die jenes Land in Besitz nehmen, das Gott ihnen vor Jahrhunderten bereits zugesagt hat. Zweitens ist es eine Fehleinschätzung, wenn man die Völker in Kanaan als bloße Opfer darstellt. Das ergibt sich ebenfalls aus dem, was Gott einmal zu Abraham sagte, nämlich, dass die Israeliten mehr als 400 Jahre in Ägypten leben würden. Und dann wörtlich, sie sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, also nach Kanaan, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Die Amoriter sind ein Volk, das ebenfalls von Kanaan abstammte. Sie werden hier also stellvertretend für die Kanaaniter genannt. Und dass ihre Missetat noch nicht voll war, bedeutet, dass Gott ihnen einen Zeitraum zur Verfügung stellte, in dem sie entweder ihre Missetat voll machen oder sich von ihrer Missetat abwenden konnten. Mehr als 400 Jahre hatten sie dazu Zeit und nutzten sie leider nicht, um sich zu Gott zu bekehren. Stattdessen beleidigten sie ihn weiter durch die Verehrung fremder Götter. Wenn aber Gott den Bewohnern von Kanaan über 400 Jahre Zeit gab, um eine geistliche Kehrtwendung zu machen, war das denn nicht genug? Im 10. Kapitel des Josua-Buches wird geschildert, wie die Israeliten ihrem Bündnispartner, den Gibeonitern, zu Hilfe eilen mussten, als sie von 5 Amoriterkönigen mitsamt ihren Heeren überfallen wurden. Dieser Bund mit den Gibeonitern hätte eigentlich überhaupt nicht geschlossen werden dürfen, weil Gott jegliche Bündnisse mit Völkern im Land Kanaan verboten hatte. Doch Abgesandte der Gibeoniter hatten so getan, als ob sie von weit her aufgebrochen wären und dringend den Schutz der Israeliten benötigten. Um ihren Worten mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, hatten sie sich zerschlissene Kleider und Schuhe angezogen und sogar die mitgeführten Lebensmittel teilweise zerbröckelt bzw. hart werden lassen. Alles sollte darauf hinweisen, dass sie sich vor langer Zeit aus einem fernen Land aufgemacht hatten. Dabei kamen sie aus der Stadt Gibeon, die weniger als 30 Kilometer entfernt lag. Nun, trotz ihrer List hielten die Israeliten an dem geschlossenen Bund fest, als die Gibeoniter in Not gerieten und eilten ihnen zu Hilfe. Sie besiegten die 5 Amoriterkönige, die Gibeon überfallen hatten, und schlossen ihren Feldzug ab mit der Eroberung von insgesamt 6 Städten. Dazu gehörte auch Makkeda. Was sich dort ereignete, darüber wird im 10. Kapitel des Josua-Buches ab Vers 15 berichtet. Josua aber kehrte ins Lager nach Gilgal zurück und ganz Israel mit ihm. Aber die 5 Könige waren geflohen und hatten sich versteckt in der Höhle bei Makkeda. Da wurde Josua angesagt, und zwar von den Gibeonitern: Wir haben die 5 Könige gefunden, verborgen in der Höhle bei Makkeda. Josua sprach: So wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, die sie bewachen. Ihr aber bleibt nicht stehen, sondern jagt euren Feinden nach und fasst sie von hinten. Lasst sie nicht in ihre Städte entrinnen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hände gegeben. Die Formulierung »Gott hat sie in eure Hände gegeben« deutet schon an, dass die Feinde, die anscheinend nach dem Abzug der Israeliten noch einmal die Gibeoniter angreifen, dass diese Feinde eine Niederlage erwartet. Genauso wie die 5 Könige in der Höhle. Doch Mitleid ist hier fehl am Platze. Denn erinnern wir uns daran, dass diese Völker in Kanaan mehr als 400 Jahre Zeit hatten, sich von ihrer Götzenverehrung abzuwenden und sich für den wahren Gott zu entscheiden. Mehr als 400 Jahre lebten nämlich die Israeliten als Fremdlinge in Ägypten, bevor sie nun wieder zurückgekommen waren. Außerdem hat sich Gott in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder als machtvoller Retter seines Volkes erwiesen. Was auf der anderen Seite natürlich bedeutete, dass die Feinde der Israeliten teilweise schwer getroffen wurden. Zu nennen wären hier beispielsweise die ägyptischen Kämpfer, die den Israeliten nach ihrer Flucht nachjagten und jämmerlich in den Fluten des Schilfmeeres ertranken. Oder vorher schon, als die 10. Plage über die Ägypter kam, da wurden alle ihre Erstgeburten getötet, während die Israeliten damals ungeschoren davonkamen. Und zwar, weil sie Gott gehorsam gewesen waren und die Türpfosten ihrer Häuser mit dem Blut eines Lammes bestrichen. Gottes Machterweise geschahen aber nicht nur, um die Überlegenheit Gottes gegenüber allen anderen Göttern zu demonstrieren, sondern auch, um die Völker, die einen solchen Götzendienst pflegten, zur Umkehr zu bewegen. Erinnern wir uns daran, was die Hure Rahab den israelitischen Kundschaftern erzählte, noch bevor die Stadt Jericho erobert wurde. Sie sagte: »Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden.« Diese Frau hatte sich von dem, was viele über die Israeliten und ihrem wunderbaren Gott vernommen hatten, überzeugen lassen, und sie glaubte. Und genau so hätten sich auch die anderen Leute in Jericho Gott zuwenden können. Doch im Gegensatz zu Hure Rahab verloren sie ihr Leben, als Jericho zerstört wurde. Ich möchte an dieser Stelle keine blutigen Taten rechtfertigen, die uns im Alten Testament immer wieder begegnen. Mir geht es nur darum, die damaligen Beweggründe ein wenig nachvollziehbarer zu machen. Natürlich bin ich selbst darüber froh, dass wir heute nicht mehr unter dem alttestamentlichen Gesetz leben, sondern die Gnade in Anspruch nehmen können, die Gott allen Menschen anbietet. Jawohl, Gott liebt diese Welt. Er liebt diese Welt so sehr, so steht es im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber nun folgt ein Halbsatz, der eben auch Gültigkeit hat. Er lautet: Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Zurück zu unserem Bibeltext im 10. Kapitel des Josua-Buches. Da haben wir vorhin gehört, dass sich die 5 Amoriterkönige in der Höhle bei Makeda versteckt halten. Die Gibeoniter werden anscheinend erneut von ihren Feinden angegriffen, so dass die Israeliten nochmals eingreifen müssen. Hören Sie nun dazu die Verse 20 bis 25. Und als Josua und Israel sie, also die Feinde der Gibeoniter, ganz geschlagen hatten in dieser sehr großen Schlacht, was übrig blieb von ihnen, entkam in die festen Städte, da kam das ganze Volk ins Lager zurück zu Josua nach Makeda mit Frieden, und es wagte niemand, gegen Israel seine Zunge zu regen. Josua aber sprach, macht den Eingang der Höhle auf und bringt die 5 Könige heraus zu mir. Sie taten so und brachten die 5 Könige zu ihm aus der Höhle, den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch, den König von Eglon. Als aber die 5 Könige zu ihm herausgebracht waren, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolks, die mit ihm zogen, kommt her und setzt eure Füße auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen und setzten ihre Füße auf ihren Nacken. Und Josua sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid getrost und unverzagt, denn ebenso wird der Herr allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. Tja, an und für sich war das ein recht stattliches Aufgebot an Königen. Rund 38 Jahre zuvor war ihre Präsenz unter anderem ein Grund für die israelitischen Botschafter gewesen, den Israeliten von der geplanten Eroberung Kanaans abzuraten. Doch nun ließ Josua die Obersten seiner Armee ihre Füße auf die Nacken dieser Könige setzen, um den Israeliten zu demonstrieren, ihr braucht keine Angst vor ihnen zu haben, auch nicht vor den anderen Feinden, denn Gott steht uns bei. Ich möchte Ihnen nicht verheimlichen, dass Josua die 5 Könige schließlich tötete. Das war damals die einzig gerechte Strafe für sie. Eine andere Möglichkeit hätte darin bestanden, die 5 Könige einfach in der Höhle gefangen zu halten und sie qualvoll verhungern zu lassen. Doch genau ein solches unmenschliches Verhalten war Josua fremd. Ich denke, das muss man ihm zugute halten. Die toten Könige, so berichtet der Bibeltext, wurden an 5 Bäumen aufgehängt, aber am Abend wieder abgenommen. Das entsprach genau der Anweisung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 21. Dort heißt es, wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet, und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Bibelstelle und auch daran, dass sie im Neuen Testament in einem anderen Zusammenhang aufgegriffen wird. Im Galaterbrief Kapitel 3 schreibt Paulus, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus Jesus. Diese Aussage, Jesus wurde zum Fluch für uns, lässt mich zusammenzucken. Aber genau so ist es. Er trug den Fluch der Sünde für mich und auch für Sie am Kreuz. Zurück zum Josua-Buch Kapitel 10. Dort wird in den Versen 28 bis 39 geschildert, wie die Israeliten im südlichen Teil Kanaans eine Stadt nach der anderen einnehmen. Erst Makeda, dann Libna, Lachisch, Eglon, Hebron und schließlich Debir. An ihnen wird der Bann vollstreckt, um die Israeliten davor zu bewahren, zum Götzendienst verführt zu werden. Das heißt, die Städte werden weitgehend zerstört und ihre Bewohner getötet. Gibeon als nördlichste Stadt in diesem Gebiet bildet eine Ausnahme, weil es ja diesen Bund gibt, den die Israeliten mit den Gibeonitern geschlossen haben. In den Versen 40 bis 43 wird zusammenfassend berichtet, so schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und im Süden und im Hügelland und an den Abhängen mit allen seinen Königen und ließ niemand übrig und vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und er schlug sie von Kadesh Barnea an bis Gaza und das ganze Land Goschen bis Gibeon und unterwarf alle diese Könige mit ihrem Lande auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, stritt für Israel. Und Josua kehrte ins Lager nach Gilgal zurück mit ganz Israel. Wir erreichen Kapitel 11 und hier beginnt die Berichterstattung darüber, wie die Israeliten nun auch den nördlichen Teil Kanaans nach und nach für sich erobern. Ich lese dazu die Verse 1 bis 6. Als aber Jabin, der König von Hazor, das hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zum König von Shimron und zum König von Achshaph und zu den Königen, die im Norden auf dem Gebirge und im Jordantal südlich von Kinneret und im Hügelland und auf den Hügeln von Dor am Meer wohnten, zu den Kanaanitern im Osten und Westen, den Amoritern, Hethitern, Perisitern und Jebusitern auf dem Gebirge, dazu den Hivitern am Fuße des Berges Hermon im Lande Mizpe. Diese zogen aus mit ihrem ganzen Heer, ein großes Volk, so viel wie der Sand am Meer und sehr viele Rosse und Wagen. Alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich gemeinsam am Wasser von Merom, um mit Israel zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben und sie erschlagen. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Es scheint ganz so, als ob König Jabin von Hazor der Organisator dieser ganzen Aktion gewesen sei. Er schickte eine Aufforderung an alle Völker in dieser Gegend, sich gegen Josua zu verbünden. Denn es war offensichtlich, dass Josua nach seinen Erfolgen im Süden Kanaans nun auch versuchen würde, den Norden zu unterwerfen. Und genau das tut er dann auch. Josuas Strategie ist es gewesen, zunächst die Städte Jericho und Ai einzunehmen, die beide nicht weit von der Stelle entfernt waren, wo die Israeliten den Jordan durchquert und das Land Kanaan betreten hatten. Durch die Eroberung von Jericho und Ai trieb er gewissermaßen einen Keil in das Land, dessen Südteil er sich gleich anschließend vornahm. Und jetzt ist also der nördliche Teil an der Reihe. Weiter ab Vers 7. Da kamen Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm plötzlich über sie am Wasser von Merom und überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hände Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Mayim und bis an die Ebene von Mizpe im Osten, und erschlugen sie, bis niemand mehr unter ihnen übrig blieb. Da tat Josua mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte, und lähmte ihre Rosse und verbrannte ihre Wagen. In den darauffolgenden Versen wird geschildert, wie Josua und die Israeliten weitere Teile im nördlichen Kanaan einnehmen. Schließlich befindet sich das ganze Land, bis auf einige Ausnahmen, in der Hand Israels. Und so heißt es abschließend in den Versen 19 und 20, es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiviter, die in Gibeon wohnten, sondern sie eroberten sie alle im Kampf. So geschah es von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie vertilgt würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Hier wird noch einmal betont, dass die Völker in Kanaan eine Mitschuld daran trugen, was ihnen von den Israeliten angetan wurde. Alle ließen es darauf ankommen, den Israeliten im Kampf zu begegnen, wie es in Vers 20 heißt. Und die Tatsache, dass Gott ihnen ihr Herz verstockte, setzt voraus, dass sie vorher eine Chance hatten, sich von der Götzenanbetung abzuwenden und den wahren Gott zu verehren. So ist die Geschichte von der Eroberung Kanaans ganz sicher eine tragische Geschichte. Den Ruf Gottes einfach zu überhören, das endete für die Völker Kanaans in der Katastrophe. Der Schreiber des neutestamentlichen Hebräerbriefes greift dreimal einen Vers aus dem Alten Testament auf, nämlich aus den Psalmen, und bittet seine Leser: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Auch diesmal möchte ich Sie wieder herzlich einladen, dran zu bleiben, wie man so schön sagt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es unter anderem um die Verteilung des Landes Kanaan unter die 12 Stämme Israels. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.